Bei Lobbyismus, dann denkt man vor allem so an Korruption, an Geldkoffer, schmierige Politiker, dubiose Geschäftsmänner und so. Treffen diese Bilder die Realität?
Also da muss ich zuerst sagen, wir beschäftigen uns gar nicht mit dem Thema Korruption oder nur am Rande, sondern mit der legalen Form des Lobbyings. Das heißt, wenn es um Geldkoffer geht und dubiose Geschäfte, da bewegen wir uns eher in dem Bereich des Illegalen und das ist eben die Korruption. Während Lobbyismus bewegt sich im legalen Raum. Das, was da passiert, hat nichts mit irgendwelchen Formen der Kriminalität oder ganz versteckten Geldkoffern zu tun. Natürlich geht es da auch um Geldflüsse, aber zumeist eben auf legalem Wege. Zum Beispiel über Parteispenden wird Einfluss genommen auf die Politik. Das ist aber nichts, wie gesagt, nichts Illegales. Es ist trotzdem natürlich sehr problematisch, weil Parteispenden von Unternehmen und Verbänden natürlich auch immer mit einem Wunsch verbunden ist, dass aus diesen Geldflüssen auch Ergebnisse kommen, also dass die Politik auch entsprechend reagiert auf Geldflüsse. Deswegen fordern wir auch, Parteispenden zu begrenzen und komplett transparent zu machen.
Negative Seite von Lobbyismus ist ja gerade diese unausgewogene oder unfaire Einflussnahme von bestimmten Interessensgruppen. So an sich ist ja eine Interessensvertretung schon wichtig, auch gerade auf europäischer Ebene. Hier in Deutschland, wenn man sagt, Deutschland so als Demokratie, als Rechtsstaat, hier wird schon genau hingeschaut, hier gibt es hier gewisse Regulierungsmöglichkeiten und so. Besteht hier trotzdem so viel Handlungsbedarf für so eine Initiative wie Lobby Control, manchen Leuten auf die Finger zu schauen oder halt generell zu schauen, was passiert, ob das alles rechtens ist.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, Lobbyismus ist nicht per se schlecht. Interessensvertretung ist wichtig für eine Demokratie. Deswegen verurteilen wir auch nicht komplett den Lobbyismus. Wir sind selbst Lobbyisten eben für eine bessere Lobbyregulierung. Denn hier mangelt es in Deutschland. Lobbyismus ist geprägt durch Intransparenz, durch die Übermacht finanzstarker Akteure. Und daher ist es auch in Deutschland sehr wichtig, dass wir Regeln für Transparenz einführen, zum Beispiel durch ein verbindliches Lobbyregister, in dem alle Lobbyisten sich registrieren müssen, in dem es bestimmte Schranken gibt für Lobbytätigkeiten, eben in Bezug auf die Politik oder Parteienfinanzierung, in Bezug auf Nebentätigkeiten von Politikern, in Bezug auf den Seitenwechsel von Politikern. Also hier herrscht auf jeden Fall in Deutschland noch ein Mangel an Regulierung.
Wie sieht die konkrete Arbeit aus? Woraus besteht das Tagesgeschäft?
Also wir machen Recherche zu Fällen von undemokratischer, intransparenter Einflussnahme auf die Politik oder auf die Öffentlichkeit auch. Die veröffentlichen wir dann auf unserem Blog. Wir haben sehr viel mit Journalisten zu tun. Wir machen aber auch Kampagnen. Zum Beispiel das Thema Nebentätigkeiten war ja im letzten Jahr sehr hoch auf der politischen Agenda. Dort haben wir auch Druck ausgeübt, um die Offenlegung von Nebentätigkeiten auf Euro und Cent zu fordern. Da machen wir Kampagnen gemeinsam auch mit anderen Organisationen wie Transparency, Campact oder auch Mehr Demokratie. Wir machen Bildungsarbeit, also Vorträge, Seminare, aber vor allem auch führen wir lobbykritische Stadtführungen durch das Regierungsviertel durch. Wir erstellen Studien, zum Beispiel gerade zum Thema Lobbyismus an Schulen. Und wir verleihen regelmäßig oder wollen das zumindest, das haben wir bislang erst einmal gemacht, einen Negativpreis für undemokratisches Lobbying. Das ist die sogenannte Lobbykratie-Medaille. Das ist auch nochmal ein Instrument, um verschiedene Lobbyfälle in die Öffentlichkeit zu bringen, bekannt zu machen und auf die entsprechenden Probleme dahin zu weisen.
Wer hat diesen Preis bekommen, das letzte Mal?
Ackermann und die Deutsche Bank.
Gibt es zurzeit jetzt gerade einen konkreten Fall, wo du dran arbeitest?
Ja, unser wichtigstes Thema ist gerade Lobbyismus an Schulen. Das ist ein Thema, was noch relativ unbekannt ist, noch nicht viel behandelt wurde. Deswegen war es uns das sehr wichtig, das einmal genauer aufzubereiten, was da passiert. Denn Lobbyisten dringen immer mehr in die Schulen vor, sind vor allem Unternehmen, Wirtschaftsverbände, aber auch andere Akteure, die die Schule als Plattform nutzen, um ihre zukünftigen Wähler, zukünftigen Kunden zu beeinflussen. Denn wenn ein Inhalt, eine Botschaft erstmal Zugang gefunden hat in die Schule, dann ist ihnen dort in einer Schulstunde 45 Minuten Aufmerksamkeit zugesichert. Die Methoden, um die es da geht, sind ja direkte Werbung an Schulen. Das ist zwar zum Teil verboten, aber es gibt da Umgehungsmechanismen, Schulsponsoring, die Einflussnahme auf Unterrichtsmaterialien. Viele Unternehmen und Verbände stellen kostenloses Unterrichtsmaterial bereit, das erstmal neutral daherkommt, wo auch vielfach gar nicht zu sehen ist, von wem es eigentlich gemacht und finanziert ist, wo aber sehr einseitige bis hin zu manipulative Inhalte vertreten werden, die eben im Interesse des jeweiligen Verbandes oder Unternehmens sind. Ein Beispiel ist die Erdöl- und Erdgasindustrie, die ja in Niedersachsen vor allem auch sehr aktiv ist, da viele Schulkooperationen hat, aber auch Schulmaterial herstellt, in dem eben das Image der Erdöl- und Erdgasindustrie verbessert werden soll. Es ist ein explizites Ziel, was mit diesen Materialien verfolgt wird, was auch so benannt wird. Ja, und dazu haben wir diese Studie erstellt und machen dazu gerade sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, versuchen, die an Lehrer zu bringen und damit ja für das Thema zu sensibilisieren und Lobbyisten aus den Schulen zurückzudrängen.
Was für Erfolge gibt es denn schon so zu verzeichnen?
Zum einen auf politischer Ebene war es zumindest ein kleiner Erfolg, dass es eine Neuregelung der Nebentätigkeiten gab letztes Jahr. Dort wurden neue Stufen eingeführt. Das heißt, die Offenlegung von Nebentätigkeiten hat sich insofern verbessert, als sie nicht mehr ganz so intransparent ist wie vorher. Wir würden das immer noch kritisieren, weil bestimmte Bereiche da ausgegrenzt sind, wie zum Beispiel Berater und Anwälte. Aber ich denke, das war schon auch ein wenig ein Erfolg unserer Arbeit, dass wir das Thema Nebentätigkeiten immer wieder hochgehalten haben. Ansonsten würde ich sagen, es ist ein Erfolg unserer Arbeit, dass das Thema Lobbyismus viel aufgegriffen wird. Wir werden sehr viel von Medien angefragt, wir kommentieren sehr viel und können damit unsere Position in die Öffentlichkeit bringen. Auch unsere Stadtführungen werden sehr viel nachgefragt, auch immer mehr. Das ist, denke ich, auch ein Erfolg unserer Arbeit, dass wir immer mehr Menschen erreichen können. Und ja, jetzt beim Thema Schule und Lobbyismus hoffe ich mir eben auch, dass wir dort vor allem Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Politik sensibilisieren können, um Lobbyisten aus der Schule herauszudrängen. Und bislang war es insofern ein Erfolg, als auch das Thema sehr viel Anklang gefunden hat.
Ein Teil der Arbeit ist auch Lobbypedia. Was kann man sich darunter vorstellen?
Die Lobbypedia ist ein Online-Mitmach-Lexikon, also der Name verweist ja auf Wikipedia, es ist natürlich längst nicht so groß und es gibt längst nicht so viele Leute, die dabei mitmachen, aber die Idee ist es, die verschiedenen Phänomene des Lobbyismus, also die verschiedenen Akteure, Mechanismen, Regulierungen dort annähernd enzyklopädisch aufzulisten, aufzuführen und zu benennen. Das Online-Lexikon kann von vielen Menschen ergänzt werden. Man muss sich da einfach nur bei uns melden und sich da so ein paar Infos von uns holen. Das kann nicht einfach jeder so frei mitschreiben, aber die Idee ist schon, dass es eben dieses Mitmach-Lexikon ist, wo man einfach von uns eine kleine Anleitung bekommt und dann auch einfach loslegen kann.
Es geht ja auch viel um Transparenz. Wir hatten das mit den Nebeneinkünften. Wie finanziert sich denn eigentlich Lobby Control?
Ja, also zunächst, es ist sehr transparent bei uns. Das kann man auf der Webseite genau nachlesen. In unseren Finanzberichten, wir finanzieren uns zu 80% aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Die restlichen setzen sich dann zusammen aus Zuwendung von Stiftungen, der Bewegungsstiftung und Bonventure und aus den Einnahmen aus Materialverkauf und den Stadtführungen. Das ist aber kein sehr großer Teil. Und wir nehmen auf jeden Fall keine Spenden von Unternehmen an und auch wenn es größere Spenden gibt, veröffentlichen wir die, um da eben Transparenz zu schaffen.
Eine letzte Frage hätte ich noch zu den Stadtführungen. Wie laufen die ab? Was für Stationen gibt es?
Also die Stadtführungen gehen durchs Regierungsviertel. Wir beginnen am Bahnhof Friedrichstraße. Dort führen wir erstmal ein in das Thema Lobbyismus. Was ist das? Welche Akteure gibt es? Welche Formen gibt es? Und wir stellen auch Lobby-Control vor. Dann ist unsere erste Station der Deutsche Brauerbund, das heißt die Vertretung der deutschen Bierwirtschaft. Dort stellen wir ja deren Form des Lobbyismus dar. Dann gehen wir weiter zum Verband der chemischen Industrie, wo das Thema REACH ist, das heißt eine EU-Richtlinie, bei der chemische Substanzen besser reguliert werden sollten. Dann gehen wir weiter zur Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist alles noch sehr in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße, das heißt, da haben wir wirklich noch nicht viel Strecke hinter uns. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eine arbeitgeberfinanzierte Initiative, die sich ja für neoliberale Reformen einsetzt. Von der INSM, die übrigens auch sehr viel zum Thema Schule macht, Schulmaterialien, das ist dort unser Thema. Von dort aus gehen wir weiter zu RWE. Dort ist das Thema Zusammenarbeit von Lobbyisten mit Agenturen, mit PR-Agenturen, weil vielfach Lobbyismus eben auch ausgelagert wird, nicht mehr nur von klassischen Verbänden gemacht wird, sondern auch von Agenturen. Ein Thema ist dort auch das sogenannte Astroturfing, wo es darum geht, fingierte Bürgerbewegungen zu erfinden sozusagen oder aufzubauen. Im Bereich der Kampagnenarbeit gegen den Atomausstieg war das Thema. Von dort aus gehen wir weiter zu Mercedes-Benz. Dort geht es um das um die Autolobby. Also da sind wir dann schon unter den Linden. Von dort aus gehen wir zum ZDF. Da ist das Thema Medien und Lobbyismus. E.ON ist auch unter den Linden. Da ist das Thema Seitenwechsel. Das Beispiel Hennenhöfer, der vom Atomaufseher zum Atomlobbyisten wechselte. Von dort gehen wir zum Bundestag. Thema Abgeordnete und Politik, Nebentätigkeiten unter anderem. Von dort aus gehen wir weiter zur Vertretung der Europäischen Kommission. Dort ist das Thema Lobbyismus in Brüssel und das Lobbyregister, was es in Brüssel schon gibt, allerdings freiwillig nur und damit auch nicht so aussagekräftig, wie wir uns das wünschen würden. Von dort aus gehen wir zum Pariser Platz, zum China Club, der befindet sich dort. Da kommen wir natürlich nicht rein, da kann man nur vor der Tür stehen, wie auch an den meisten anderen Orten. Das ist ein Club, dort muss man einen sehr hohen Jahresbetrag zahlen, um da Mitglied zu werden. Auch nochmal eine Aufnahmegebühr. Es ist ein sehr exklusiver Raum. China Club heißt der, weil er chinesisch eingerichtet ist und auch ein chinesisches Luxusrestaurant sich dort befindet. Dadurch wird eben ein Raum geschaffen, in dem sich nur die Elite, die reiche Elite treffen kann. Dort können exklusive Gespräche stattfinden, in einem garantiert unbeobachteten Raum. Ja, es ist eben ein Ort, an dem Lobbygespräche stattfinden können und auf jeden Fall auch stattfinden, wo Netzwerke geschaffen werden, Kontakte gehalten werden zwischen Politik und Wirtschaft oder anderen Lobbyakteuren. Eine Station ist auch dort noch die Residenz von Manfred Schmidt. Manfred Schmidt ist aus der Wulff-Affäre bekannt. In der Residenz, das ist so ein exklusiver Veranstaltungsraum, fanden unter anderem gesponserte Events auch mit Christian Wulff statt. Und von dort aus gehen wir dann auch schon zum Reichstag mit einem Abschlussstatement zum Thema Demokratie. Die Stadtführungen sind ein ganz gutes Mittel, um auch so ein bisschen visuell zu vermitteln, die Nähe, auch die große Anzahl an Lobbyisten im Regierungsviertel. Also es erstaunt immer wieder unsere Teilnehmer, wie viele Unternehmen und Verbände sich auf so engem Raum angesiedelt haben.
Wie viele könnten das sein?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil es in Deutschland eben kein Lobbyregister gibt, in dem wir nachschauen könnten, wie viele Lobbyisten es tatsächlich gibt in Berlin oder auch in Brüssel oder auch in anderen Städten. In anderen Ländern gibt es so ein Lobbyregister, das ist wesentlich leichter zu sagen. Aber wir schätzen, dass in Berlin sich vielleicht 1500 Lobbyisten angesiedelt haben. In Brüssel sind das sehr viel mehr. Da gehen wir so von Schätzungen von 5000 Lobbyisten aus. Aber das sind sehr, sehr vage Zahlen.